wenn du etwas tun willst in Gedenken an diesen Menschen und an diese Taten, das ist meine Überzeugung, dass es dann wirklich wichtig ist, diesen Transfer auf die heutige Zeit hinzukriegen und zu sagen, ja, ich kann das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen, aber ich kann dafür sorgen, dass eben solchen 16-jährigen kleinen Jungs, die halt irgendwie heute durch Krieg oder durch sonstiges Unrecht durch müssen, solchen Menschen halt zu helfen.
Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 unseres Podcasts. Mein Name ist Brigitte Bilz.
Und ich bin Melanie Longerich.
Heute und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Zwangsarbeit und wie sich das heute noch auf das Leben von Menschen in der dritten und vierten Generation auswirkt. Einmal aus der Sicht von jemandem, dessen Familie während des Nationalsozialismus Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Den lernt ihr heute kennen. Stefan Weger heißt er. Ihn habt ihr ganz am Anfang schon gehört und in der Folge danach. Ach, dann erzählt uns Florian Urbanski aus Wroclaw oder Breslau. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Wroclaw.
Ja, genau. Du kannst das besser als ich. Du kannst ja auch Polnisch. Der erzählt von seinen Großeltern, die als Zwangsarbeiter aus Polen ins Deutsche Reich verschleppt worden sind.
Stefan Weger ist Fotograf, lebt in Berlin und erzählt uns gleich von seiner Urgroßmutter Luise, die einen polnischen Zwangsarbeiter denunzierte und was ja, seine Suche nach Klarheit dann auch mit ihm machte.
In Stefan Wegers Familie wurde darüber kaum gesprochen, wie das auch in vielen anderen Familien eben der Fall ist, obwohl im Nationalsozialismus war Zwangsarbeit ja überall präsent.
Brigitte, vielleicht sollten wir erst mal klären, was wir hier überhaupt besprechen. Also was ist Zwangsarbeit?
Ja, unter Zwangsarbeit im Nationalsozialismus versteht man die Verschleppung und Ausbeutung von 13 Millionen ausländischen KZ-Häftlingen, von Kriegsgefangenen und zivilen Arbeitskräften in Deutschland. Rund 26 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, waren es insgesamt. Mhm. Denn in den besetzten Gebieten, da gab es natürlich auch Zwangsarbeit.
Und bevor wir jetzt gleich Stefans Recherche hören, wollen wir das Thema Zwangsarbeit noch mal mit jemandem auf die Beine stellen, damit man die Dimensionen überhaupt vor Augen hat. Also 26 Millionen ist ja schon krass. Das war ja ein riesiges System.
Ja, und zwar sehr durchorganisiert. Die Grundlagen wurden schon 1933 gelegt. Politisch andersdenkende jüdische Menschen, Sintize und Rominja, von den Nazis als asozial bezeichnete Menschen, Homosexuelle und viele andere, die den Nazis nicht passten, mussten in den ersten Konzentrationslagern, zum Beispiel im Emsland, in Bürgermoor, harte Zwangsarbeit leisten. Viele haben nicht überlebt, davon haben wir schon in Folge 21 über den kommunistischen Widerstand gehört.
Aber im Krieg, also speziell mit der Besatzungspolitik dann der Nazis, wurde das eben ein riesiges System. Also das musste ja auch irgendwie verwaltet werden. Und dazu gibt es ein wichtiges Datum. Im Januar 1942 befahl nämlich Hermann Göring die sogenannte Ostanwerbung. Das heißt, alle Bewohnerinnen dieser besetzten Gebiete, ja, die unterlagen plötzlich einer öffentlichen Arbeitspflicht. Also die mussten sich bei den deutschen Besatzungsbehörden melden. Und viele wurden aber auch einfach von der Straße weg verschleppt von den Nazis ins Deutsche Reich.
Ostanwerbung, das ist ja auch wieder so einer dieser zynischen NS-Begriffe.
Genau.
Und das war die Zeit 1942, als dem NS-Regime klar war, dass der ursprüngliche Plan, einfach mal so in Osteuropa einzumarschieren und sich das Ganze einzuverleiben, dass der nicht so einfach aufgegangen war. Es wurden immer mehr Soldaten gebraucht und der Arbeitskräftemangel im Deutschen Reich, der war ein riesiges Problem damals. Ob jetzt in der Industrie, in der Landwirtschaft, bei der Müllabfuhr, in Geschäften, beim Bäcker nebenan oder einfach privat. Es gab fast keinen Bereich, in dem keine ZwangsarbeiterInnen schuften mussten, muss man wohl sagen. Das war ja auch oft sehr gefährliche Arbeit, zum Beispiel in der Rüstungsindustrie. Die ZwangsarbeiterInnen lebten in Lagern und Sammelunterkünften im ganzen Deutschen Reich, schätzt man die Zahl der Lager auf etwa 40.000.
Das hat uns Christine Glauning erzählt, die das Thema Zwangsarbeit wirklich in allen Facetten kennt. Sie ist Historikerin und leitet in Berlin das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Hier kann man wirklich alles zum Thema erfahren. Und was für uns besonders interessant ist, die Mitarbeitenden da, die helfen auch weiter, wenn ihr nach Großeltern sucht, die ZwangsarbeiterInnen waren. Also vermitteln Kontakte in andere Institutionen, sagt, wo man suchen kann. Und es gibt dort auch ganz spezielle Rechercheseminare genau dazu. Ich habe sie in dem Dokumentationszentrum besucht. Ein langer Zopf, schwarze Garderobe, da steht sie ja schon.
Hallo, Frau Glauning.
Hallo, Frau Longerich, ich grüße Sie.
Und wo sind wir denn hier genau? Können Sie das mal erklären?
Ja, wir sind hier im Südosten von Berlin in Niederschöneweide, nicht weit weg von der Spree. Und wenn man sich hier umschaut, sieht man hier noch etliche Steinbaracken stehen, die alle zu einem Zwangsarbeitslager gehören, das hier während des Krieges gebaut wurde.
Aber mitten im Wohngebiet, oder? Also man kann hier prima runtergucken von seiner Eigentumswohnung.
Wenn Sie sich umschauen und den Blick über die Baracken hinweg schweifen lassen, dann sieht man im Hintergrund einmal eine Kirche, die schon seit den 30er Jahren hier steht, und viele Wohnhäuser, die während des Krieges hier auch schon standen.
Und genau das ist eben typisch für das Thema Zwangsarbeit, erzählt Christine Glauning. Jeder oder jede konnte sie sehen.
Dass die neu gebauten Lager inmitten der deutschen Dörfer und Städte errichtet wurden. Oder man hat gleich Gebäude benutzt wie Schulen, Theater, Kino, Ausflugslokale und hat die zum Lager für Zwangsarbeit und Zwangsarbeiterinnen gemacht.
Und wo gehen wir jetzt hin?
Wir gehen jetzt in die Baracke 6. Die Baracken sind alle nummeriert und dort ist unser Bildungsbereich, wo wir Seminare abhalten und internationale Jugendbegegnungen und Workshops, und da können wir uns weiter unterhalten.
Wir laufen los. Links und rechts von uns sandfarbene, gedrungene Baracken. Dazwischen hohe Kiefern. Und wirklich, drumherum die bunten Balkone der Mehrfamilienhäuser, 3, 4 Stockwerke hoch, mit bester Sicht auf das Gelände des Dokumentationszentrums. Hinter dem Areal gehen die Baracken übrigens weiter. Die werden dann genutzt von einer Autowerkstatt, einer Kita, einer Physiotherapiepraxis. Und weil die Baracken so lang sind, betreibt eine Gaststätte dort auch eine Kegelbahn.
Das ist ja schon ein bisschen surreal, Kegelbahn in den Räumen, wo mal Zwangsarbeiterinnen gelebt haben.
Frau Glauning erzählt, dass eben dieses Dokumentationszentrum eines der wenigen ist, das wirklich noch in den ursprünglichen Baracken ist. Also, dass die überhaupt noch erhalten sind, ist total selten.
Wie kommt's?
Die meisten Lager, also... Das fand ich schon krass. Allein in Berlin gab es 3000, mitten in der Stadt. Die waren meistens aus Holz. Das heißt, die haben die Zeit einfach nicht lange überlebt. Entweder weil die ziemlich schnell abgebrochen waren oder eben die Materialien von den Menschen also dringend gebraucht wurden, weil ja Baumaterial nach Kriegsende total knapp war.
Das heißt, die Spuren sind recht schnell verschwunden.
Ja, und diese Baracken hier, die aus Stein gebaut wurden, die wurden halt dann schnell zweckentfremdet. Zum Beispiel in den Baracken, wo jetzt das Dokumentationszentrum drin ist, war zu DDR-Zeiten ein Impfstoffinstitut. Christine Glauning öffnet die Tür zu der letzten Baracke. Dunkler Eingangsbereich, Steinboden, ein langer, dunkler Flur. Mitarbeiter- und Schulungsräume getrennt durch schlichte Glaswände. Es dauert gefühlt eine Ewigkeit, bis man von der einen Seite der Baracke zur anderen kommt. Ein schlichtes Besprechungszimmer mit Tisch, die Steinwände weiß getüncht, die Fenster geöffnet, draußen zwitschern die Vögel.
Das war hier ein Lager, das der GBI, also der Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, Albert Speer, hat errichten lassen, wie viele andere Lager hier in Berlin auch. Hier waren ganz unterschiedliche Gruppen untergebracht, italienische Militärinternierte, zivile Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen und in der letzten Kriegsphase auch weibliche KZ-Häftlinge. Und sie mussten in den umliegenden Betrieben arbeiten, also zum Beispiel bei der Firma AEG, großer Elektrokonzern, oder bei einer Batteriefabrik mit dem Namen Pertrix, wo Batterien für die Wehrmacht hergestellt wurden.
Also ganz unterschiedliche Menschen, die Zwangsarbeit verrichten mussten.
Ja, und deshalb ist das Thema auch an sich so vielschichtig.
Die Geschichte der Zwangsarbeit ist keine einfache Geschichte. Also man kann das nicht in zwei Sätzen erklären. Dazu waren die Menschen, die zur Arbeit gezwungen wurden, zu unterschiedlich. Die Art des Arbeitseinsatzes war sehr unterschiedlich, die Herkunft war unterschiedlich, die Lebensführung und die alltäglichen Bedingungen waren unterschiedlich.
Achtung, jetzt kommen ein paar Zahlen. Man schätzt, dass etwa mit den besetzten Gebieten, wie gesagt, rund 26 Millionen Menschen insgesamt Zwangsarbeit leisten mussten.
Im Deutschen Reich allein waren es etwa 13 Millionen Menschen, die gegen ihren Willen zum Arbeitseinsatz gezwungen worden sind. Davon waren 8,4 Millionen Zivile. ZwangsarbeiterInnen, also das sind die, die keine KZ-Häftlinge oder Kriegsgefangene waren. Es gab auch hunderttausende Zwangsarbeiter zum Beispiel aus den Niederlanden oder Frankreich, aber die Menschen aus Osteuropa waren ganz klar in der Mehrheit.
Rund 3 Millionen Menschen wurden aus der Sowjetunion und rund 2 Millionen Polen ins Deutsche Reich zu Zwangsarbeit verpflichtet oder oft auch verschleppt. Also von den 8,4 Millionen zivilen Zwangsarbeitern kamen rund 5 Millionen aus Osteuropa. Und auch wie sie dann behandelt wurden, unterschied sich gewaltig.
Also das heißt, diese rassistische Skala der NS-Ideologie hatte ganz klare Auswirkungen auch auf den Status und die Behandlung der ZwangsarbeiterInnen.
Wie wirkte sich das denn ganz konkret aus?
Wenn man sich zwei entgegengesetzte Pole anschaut, am einen Ende der Skala ein jüdischer KZ-Häftling mit extrem schlechten Lebensbedingungen und dementsprechend niedrigen Überlebenschancen und am anderen Ende der Skala ein niederländischer Zwangsarbeiter oder eine niederländische Zwangsarbeiterin, die vergleichsweise bessere Bedingungen, Überlebenschancen hatten. Aber trotzdem waren auch die letztgenannten Zwangsarbeiter.
Zwangsarbeit gab es also in jedem Dorf, jeder Stadt. Sie gehörte zum Alltag dazu und jeder und jede hat das mitbekommen. Aber wie genau war das organisiert?
Also zum einen war Zwangsarbeit, Ausbeutung ja auch Teil des verbrecherischen Krieges gegen Europa. Vor allem in Osteuropa, als die Wehrmacht Polen, die Sowjetunion und so weiter besetzt hat, gab es ja auch klare Planungen, wie mit der dortigen Zivilbevölkerung umzugehen sei. Die jüdische Bevölkerung sollte deportiert werden, verschleppt werden in die Vernichtungslager und die nichtjüdische Zivilbevölkerung wurde zum Teil vor Ort zur Arbeit gezwungen. Sollten tatsächlich als Sklaven für die sogenannten Herren Menschen arbeiten oder sie wurden eben zur Arbeit ins Reich verschleppt. Da gab es eine große Bürokratie, viele Verwaltungen, die Arbeitsämter waren beteiligt, natürlich auch die Wehrmacht, um das durchzuführen. Mit Fritz Saukel als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz gab es eine zentrale Behörde, die Millionen von Menschen ins Reich brachte zur Zwangsarbeit. Die kamen in verschiedene Durchgangslager, kamen dort an, wurden registriert und dann auf verschiedene Arbeitgeber verteilt. Das heißt, die Arbeitgeber gingen direkt dorthin und haben sich auch Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen für ihren Betrieb ausgesucht. Oder sie haben beim Arbeitsamt einen Antrag gestellt, dass sie so und so viel ZwangsarbeiterInnen für ihren Betrieb, das konnte eine Fabrik sein, eine Bäckerei, eine Brauerei in der Landwirtschaft oder eben auch im Privathaushalt.
Es wurde dann gesammelt im Arbeitsamt und dann gab es eine Liste, so wir brauchen jetzt 10.000 noch und da holen wir uns jetzt 5.000 in Polen und noch 5.000 in der Sowjetunion. Oder wie wurde das, das ist mir nicht so richtig klar, wie sowas geht. Also die Besatzungsorganisationen, die wussten dann, die mussten irgendwo so und so viel junge Männer in dem Alter, Frauen in dem Alter oder wie ging das?
Also es ging vor Ort in den besetzten Gebieten nicht darum, einen bestimmten Bedarf für eine bestimmte Firma zu decken, sondern es ging darum, so viel wie möglich Menschen ins Reich zu bringen. Männer, Frauen, später auch Jugendliche und Kinder, vor allem aus Osteuropa. Und die konkrete Verteilung fand dann nach der Ankunft statt.
Je länger der Krieg dauerte, desto größer wurde der Bedarf.
Um die Produktion aufrechtzuerhalten, aber auch um die deutsche Bevölkerung zu versorgen. Deswegen war der Einsatz in der Landwirtschaft auch elementar.
Um den Einsatz in der Landwirtschaft wird es ja gleich auch in Stefan Wegers Geschichte gehen. Seine Ururgroßmutter, also die Mutter von Luise, um die es gleich gehen wird, war eine Bäuerin, ihr Hof in der Nähe von Bremen. Sie hatte auch Zwangsarbeiter beantragt, weil sie die Arbeit auf dem Hof nicht schaffte. Ihr Mann war im Krieg gefallen, es gab nur einen alten Knecht und drei Kinder. Und Luise war gerade 18 geworden und damit die Älteste.
Aber eins ist mir jetzt nicht so klar. Die Nazis betrachteten doch Menschen aus der Sowjetunion, aus Polen, als Untermenschen. Die wollten doch sicher nicht, dass die jetzt millionenfach in die eigene Volksgemeinschaft kamen.
Ja, das war wirklich ein Problem, denn die Bedenken der Sicherheitsbehörden, also des zuständigen Reichssicherheitshauptamtes und der SS unter Heinrich Himmler, waren wirklich massiv.
Das heißt, es gab immer wieder Diskussionen und auch Aushandlungsprozesse zwischen Ökonomie und Ideologie. Es hat dann dazu geführt, dass die Sachzwänge doch schon so groß waren, dass auch polnische und sowjetische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen eingesetzt wurden. Aber die Sicherheitsbehörden haben ganz klar gesagt, das darf nur unter bestimmten Auflagen geschehen. Die müssen sehr eng und streng kontrolliert werden. Deswegen wurden 1940 die Polenerlasse veröffentlicht und 1942 die sogenannten Ostarbeitererlasse. Also Ostarbeiter war der Begriff, der Nazi-Begriff für die Menschen aus der Sowjetunion. Und da wurde genau geregelt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Zum Beispiel, dass sie möglichst Abstand halten sollten und nur die notwendigsten Kontakte mit den Deutschen unterhalten sollten. Alles andere wurde streng bestraft. Und für die Osteuropäer war auch die Gestapo zuständig. Also wenn es irgendeine tatsächliche oder vermeintliche Übergehung dieser engen Regeln gab, dann wurden die Betreffenden der Gestapo übergeben. Und für die Westeuropäer war die deutsche Justiz zuständig.
Die sogenannten Polenerlasse spielen auch für die Wendung in Stefan Wegers Geschichte eine große Rolle, beziehungsweise die Polen-Strafrechtsordnung, die Ende 1941 eingeführt wurde. Aber darum geht's gleich.
Polen-Strafrechtsordnung, was ist das genau?
Also die ist der Grund, warum der Fall von Valerian Wrubel von der NS-Justiz so gut dokumentiert ist, weil er eben als Präzedenzfall dieser neuen Polen-Strafrechtsordnung galt.
Also fangen wir mal von vorne an mit Stefan Wegers Geschichte. Wenn ihr aus dem Raum Bremen kommt, habt ihr mit Sicherheit schon mal den Namen Valerian Wrubel gehört. Er war 16, kam aus dem polnischen Städten Falków. Wer sich da auskennt, Kielce ist nicht so weit. Und der wurde eben als landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter dem Bauernhof von Stefan Wegers Ururgroßmutter in Bremen Lesum zugewiesen. Und sein Schicksal, das wirklich ganz furchtbar ist, ist bis heute oft Thema dort im Geschichtsunterricht. Und so hat auch Stefan Weger mit 10 oder 11 Jahren zum ersten Mal von ihm gehört.
Valerian Wrubel war mit 16 ziemlich schmächtig und die harte Arbeit auf dem Feld, die war viel zu schwer für ihn. Er war bloß 10 Tage auf dem Hof, er hatte großes Heimweh. Zuerst versuchte er wegzulaufen, er wurde aber ziemlich schnell geschnappt. Und dann versuchte er es nochmal anders, er legte Feuer in der Scheune, weil er hoffte, dass man ihn dann als unbrauchbare Arbeitskraft einfach wieder nach Hause schicken würde.
Also Feuer ist ein bisschen zu viel gesagt. Er hat gezündelt und hat dann sogar noch Hilfe geholt und beim Löschen geholfen, sodass eigentlich fast kein Schaden entstanden ist. Mhm. Doch anstatt, dass die Bauernfamilie das dann mit ihm selbst regelt, einfach mal mit ihm spricht, ruft sie die Polizei. Valerian Wrubel wird von der Gestapo verhört. Nach einem 9-monatigen KZ-Aufenthalt folgt ein ziemlich übereiltes Gerichtsverfahren, bei dem die Bauerstochter die entscheidende Zeugenaussage liefert, wegen der dann Valerian zum Tode verurteilt und mit dem Fallbeil hingerichtet wird. Einem jugendlichen deutschen Täter hätte die gleiche Tat allenfalls eine Jugendstrafe eingebracht.
Der Fall von Valerian Wrubel gilt heute als sehr gut dokumentiert. Also es gibt die Gerichtsakten, es gibt viele Fotos vom Tatort.
Und diese Akten, die lagerten viele Jahre unerkannt im Bremer Staatsarchiv. Also bis sie dann Mitte der 80er Jahre der Rechtshistoriker Christoph Schmink-Gustavus entdeckte. Er schrieb über den Fall ein Buch, das große Aufmerksamkeit erregte. Das Heimweh des Valerian Wrubel lautet der Titel. Ja, und jetzt erzählt am besten Stefan Weger selbst weiter.
Und infolgedessen wurde ein Spielfilm gedreht. Und wir haben uns in der Schule mit dem Buch und mit dem Spielfilm beschäftigt, weil das natürlich für Lehrerinnen und Lehrer halt ein schöner Ansatzpunkt ist. Da ist ein junger Mensch, der ist ungefähr so alt wie die Kinder in der Schule und der wird aus seiner Lebensumwelt rausgerissen und kommt dann an einen Ort, wo er schlecht behandelt wird und stirbt dann im Endeffekt infolgedessen. Dass er eigentlich, und so ist ja der Titel des Films auch, das Heimweh des Valerian Wrobel, dass er eigentlich nur nach Hause möchte. Ich bin nach Hause gekommen und habe von dem Fall erzählt, weil mich das auch so berührt hat und konnte das dann, dass meine Mutter mir dann geantwortet hat mit, du weißt schon, dass die Bauernstochter, dass das Luise war, konnte ich dann gar nichts anfangen, weil diese ganze NS-Zeit damals für mich so weit weg war. Also das war was, das stand in den Büchern, da haben wir Schwarz-Weiß-Filme drüber gesehen, das hatte nichts mit meiner Lebensrealität damals zu tun. Was halt auch damit zu tun hat, dass wir ja in Deutschland auch in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft leben, wo halt einfach die Mehrheit der Menschen, die 1945 auf deutschem Boden überlebt haben, halt einfach Mittäter, Mitläufer oder zumindest Nutznießer in einer gewissen Art und Weise waren, dass sie halt nicht verfolgt wurden. Und da wirkt es natürlich so, dass das Ganze ganz weit weg ist.
Du weißt schon, dass das Luise war, hat seine Mutter zu ihm gesagt. Und Luise, das war Stefans Urgroßmutter, die zu diesem Zeitpunkt immer noch lebte und um die 80 war.
Das war dieser eine Satz, der dann da kam. Und der hat bei mir in dem Augenblick auch eher Verwunderung ausgelöst, wenn ich mich daran halt zurückerinnere. Aber er hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass ich mich damit jetzt aktiver beschäftigt habe in dem Augenblick, weil ich das, wie gesagt, gar nicht übereinander gekriegt habe. Also das war ja schon schwierig zu verstehen, dass Luise oder die Uroma Lissi, wie wir sie genannt haben, die hinten bei meinen Großeltern im Haus gewohnt hat, dass sie zu dieser Zeit überhaupt gelebt hat. Weil diese ganzen Zeitabstände, das waren ja sind ja für Schüler oftmals dann auch schwer zu begreifen, dass man dann halt realisiert, okay, da lebt jemand noch, der das damals mitbekommen hat. Dabei sieht das alles so aus, als sei das jahrhundertelang her, was man ja auch im Geschichtsunterricht sonst hat. Diese Greifbarkeit, die hat es für mich dann erst bekommen, als ich jetzt vor mehreren Jahren wieder angefangen habe, mich damit zu beschäftigen.
Stefan Weger ist Fotograf. Die Auseinandersetzung mit seiner Familiengeschichte lief deshalb viel auch über alte Familienfotos.
Dass ich über Fotos dann auch wirklich emotional verstanden habe, dass es wirklich diese Frau war, die quasi an Weihnachten da stand und mir einen 50-Mark-Schein in die Hand gedrückt hat, die damals auf dem Erntedankfestwagen sitzt mit Hakenkreuzbeflaggung und ein paar Jahre später halt Valerian Wrobel bei der Gestapo anprangert und damit zu seiner Hinrichtung beiträgt. Dass das halt auch dieselbe Person war im Endeffekt, das hat lange gedauert.
Das hat man ja auch selten als Enkelin oder auch Urenkel. Stefan Weger ist ja schon die vierte Generation, dass die Familiengeschichte noch mit dem Schicksal in Verbindung steht. Ne, mit einem Schicksal, das öffentlich bekannt ist und sehr gut dokumentiert.
Das war ja damals so eine Art Präzedenzfall für das sogenannte Polen-Strafrechtsverordnung. Und deswegen wurde da von der NS-Justiz eine Forschungsakte angelegt.
Kurz nochmal zu der Polen-Strafrechtsordnung. Der Hintergrund ist ja, dass die Nazis mit der sogenannten Machtergreifung schnell und effektiv alle möglichen Regimekritiker mundtot machen wollten. Und deshalb wurden auch ziemlich schnell Sondergerichte eingeführt mit regimetreuen Richtern. Deren Ermessensspielraum war ja ziemlich weit gespannt und erlaubte ihnen eben schon bei geringfügigen Delikten härteste Strafen zu verhängen, also bis hin zur Todesstrafe.
Und als Grundlage für die Entscheidungen dieser Sondergerichte mussten Gesetze her, um so den Schein zu wahren. Es fing mit dem Heimtückegesetz Ende 1934 an, das sich gegen die Regimekritiker richtete. Im Herbst 1939 kam dann die Verordnung gegen Volksschädlinge, die zum Beispiel härtere Strafen und beschleunigte Strafverfahren ermöglichte. Und im Dezember 1941 kam dann eben das Polenstrafrecht dazu.
Ja, und das zeigt dann eben ziemlich gut das ganze rassistische Gedankengut der Nazis. Denn dadurch, dass Polen ja bei den Nazis als rassisch minderwertig galten, dass die jetzt zu Tausenden ins Deutsche Reich zur Arbeit verschleppt wurden, da fürchtete man auf einmal große Gefahren für die deutsche Volksordnung. Und die mussten unbedingt verhindert werden. Und deshalb wurden dann eben alle sogenannten Fremdvölkischen auch einem anderen Strafrecht unterstellt, das eben eine besonders harte und schnelle Bestrafung ermöglichte.
Das heißt, Todesstrafe bei jeglichem Verhalten, das das Ansehen oder das Wohl des Deutschen Reiches oder des Volkes herabsetzen oder schädigen konnte. Mhm. Und das konnte ja praktisch alles sein.
Ja, und wie im Fall von Valerian Wobel eben das Zündeln in der Scheune. Und in den Akten, die Stefan Weger dann von dem Vernehmen der Bremer Gestapo einsah, war wirklich alles bis ins kleinste Detail fein säuberlich festgehalten.
Und da sind wirklich also nicht nur die wichtigen Sachen drin, wie Tatortfotografien, wie Zeugenaussagen, wie das Protokoll über die Hinrichtung und so weiter, sondern es sind eben auch ganz viele Sachen dabei, wo man sich fragt, warum hat man das aufbewahrt? Also so eine postalische Auseinandersetzung mit dem Dolmetscher darüber, wie viel Honorar er bekommt und ob er jetzt eine halbe Stunde, Stunde länger bei dem Delinquenten war in der Nacht vor seiner Hinrichtung oder nicht. Bis hin zu den Portokosten, die da irgendwie für angefallen sind. Solche Sachen wurden auch alles aufbewahrt.
Und seine Urgroßmutter Luise, die hatte doch gegen Valerian ausgesagt.
Da findet sich auch die Zeugenaussage von Luise. Und halt im Endeffekt auch dieser Kernsatz, der halt dazu beigetragen hat, dass er hingerichtet wurde. Dass halt sie auch ausgesagt hat, hätte ich das Feuer nur kurze Zeit später entdeckt, wäre die Scheune und mit der Scheune das Wohngebäude abgebrannt. Und dadurch war es dann nicht nur einfache Brandstiftung, sondern dadurch war es Brandstiftung an einem deutschen Wohnhaus und Wehrkraftzersetzung. Und das war für Polen damals nach dieser neuen Strafrechtsverordnung halt auch beim Minderjährigen mit dem Tode zu bestrafen.
Und das war nicht leicht auszuhalten, hat Stefan Weger erzählt. Und die 3 Jahre Recherche, die er brauchte, die hätten dann eben auch dabei geholfen, ja, emotional mitzuwachsen.
Man muss dann auch erstmal verstehen, das ist wirklich die Zeugenaussage, die deine Urgroßmutter unterschrieben hat. Weil das, was da drin steht, von der Sprache, vom Sprech her und sowas, das kennt man natürlich aus den zeitgenössischen Quellen oder wenn man sich eine Arte-Doku über die NS-Zeit anguckt oder sowas, da steht dann sowas drin wie, er kam um die Ecke gerannt und gab unverständliches Gebrabbel von sich. Unverständliches Gebrabbel war natürlich damals für sie die polnische Sprache, so. Womit er dann auf den Brand hinweisen wollte. Er hat ja den Brand selbst mit gelöscht. Das, was eigentlich wirklich schwer zu ertragen war bei der Arbeit in den Akten, war halt auch die Tatortfotos anzusehen. Es wurde ja sehr genau abfotografiert, wo hat es gebrannt, wo soll Valerian Wrobel langgelaufen sein nach der Tat, wo soll die Streichholzschachtel, die auch im Archiv liegt in Bremen, wo soll er die fallen gelassen haben. Und dann halt wirklich zu sehen, man hat diesen Blick in der Scheune auf so einen Heuhaufen mit so einem Gebälk und da sind 2 kleine schwarze Stellen. Und diese 2 kleinen schwarzen Stellen waren der Grund dafür, dass dieser junge Mensch seinen Kopf verloren hat. Das war eigentlich das, was für mich mit am unerträglichsten war, muss ich ehrlich sagen.
Wie hat seine Urgroßmutter Luise denn ihr Verhalten begründet? Weiß er darüber was?
Es ist noch ein Interview erhalten, das Ende der 80er Jahre eben der Rechtshistoriker Christoph Schmink-Gustavus bei der Aufarbeitung auch mit ihr geführt hat.
Sie hat gesagt, was sollten wir denn machen? Mein Vater war gestorben, er war der Arbeiter, den wir als Ersatz bekommen haben. Der hatte Heimweh, der wollte nicht arbeiten, der hat kein Deutsch gesprochen und der war klein und schmächtig. Mit dem konnten wir nichts anfangen und als dann die Scheune gebrannt hat, hatten wir Angst um unser Leben. Deswegen hatten wir den ans Messer geliefert, das war ihre Rechtfertigung. Aus rein egoistischer Perspektive vollkommen nachvollziehbar, wenn auch moralisch total verwerflich, dann zu sagen, so jemanden liefere ich an die Gestapo aus, damit er dann irgendwie bei uns vom Hof verschwindet und wir einen Ersatz bekommen, mit dem wir was anfangen können. Gleichzeitig muss man sich hinterfragen, wie oft schaltet man seinen humanistischen Verstand aus, nur um seinen eigenen egoistischen Bedürfnissen nachzugehen. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die für uns quasi und für unsere Demokratie sehr viel und sehr weiterbringen kann.
Auf jeden Fall, da gibt es ja auch viele aktuelle Beispiele. Ja, man kauft Turnschuhe, obwohl man weiß, dass sie unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurden. Oder aktuell schauen wir nach Russland, wie lange haben auch Regierungen weggesehen, obwohl klar war, dass die Menschen bei Regimekritik dort schnell im Gefängnis landen, all sowas.
Aber Stefans Recherche geht noch weiter, weil er noch die Unterlagen aus dem Untersuchungsgefängnis in Hamburg, wo Wrobel enthauptet wurde, eingesehen hat. Das sei für ihn einer der emotionalsten Tage im Archiv gewesen.
Er wurde ja hingerichtet in der Untersuchungshaftanstalt in Hamburg am Holzenglassis. Das steht heute noch, das Gefängnis. Ich hatte auch mit der Gefängnisleitung mal Kontakt, weil ich gerne den Hinrichtungsraum fotografieren wollte. Da haben sie mir aber gesagt, das ist heute ein Heizungsraum. Also so viel zum Thema, wie man historische Orte neu interpretieren oder überformen kann. Also da laufen heute nur Heizungsrohre und mehr nicht. Man bekommt dann, muss man sich vorstellen, so eine 5 cm dicke Akte, wo gesammelt die Fotografien der Hingerichteten von 2-3 Monaten drin sind. Und dann kommt für die nächsten Monate die nächste Akte und die nächste Akte und die nächste Akte. Oftmals wurden Leute fotografiert, wenn sie eingeliefert wurden in die Untersuchungshaftanstalt. Und mindestens wurden sie fotografiert am Tag oder direkt vor ihrer Hinrichtung. Das heißt, von jeder Person, die da hingerichtet wurde in diesem Gefängnis, existiert mindestens eine Fotografie. Und da blättert man dann quasi durch einen ganzen Stapel von Leuten und irgendwann taucht dann das Gesicht von Valerian Wrobel auf. Gerade wenn man dieses erste Foto von ihm kennt, dieses, ich sage mal so leicht bubenhafte mit der Schiebermütze auf dem Kopf, was direkt nach seiner Festnahme von der Gestapo gemacht wurde, da hatte er noch ein fülligeres Gesicht, da war er irgendwie noch wach in den Augen und dann schaut man sich dieses Bild an, wo er mit kahlrasiertem Kopf da steht, abgemagert und mit einem total entkräfteten, kaputten Blick. Es läuft einem schon sehr kalt den Rücken runter, gerade wenn man vorher diese ganzen Menschen gesehen hat, die innerhalb kürzester Zeit da ihr Leben verloren haben, von der 80-jährigen polnischen Oma bis hin zu irgendwelchen jungen Menschen, die wirklich aussehen, als sie da angekommen sind, mit ihrem Anzug und Krawatte fein ausgestattet, als hätte man sie gerade aus dem Geschäftsraum rausgezogen.
Stefan Weger hat ja erzählt, dass die Tat der Urgroßmutter eigentlich erst thematisiert worden ist, als er seine Eindrücke aus der Schule erzählt hat. Und danach war es ja auch wieder kein Thema. Wie ist er denn damit umgegangen?
Ja, ich glaube, dieser Widerstand in der Familie, über die Tat zu sprechen, hat Stefan Weger sehr interessiert. Also das beschäftigt uns und andere ja auch total. Ja, schon viele Folgen. Aber es wurde ja nicht nur in der Familie geschwiegen, also auch der Ort, wo das alles passiert ist, also der Bauernhof, der ist ja auch nicht mehr da. Stefan hat seine Recherche ja in seiner Abschlussarbeit bei der Berliner Ostkreuzschule für Fotografie verarbeitet. Und dabei entstand eben ein Fotoband, der auch schon wichtige Preise gewonnen hat und heißt Luise, Archäologie eines Unrechts.
Für mich hat Archäologie was erstmal so vom Buddeln in der Gegenwart, um was Vergangenes zu finden und dann halt auch was wirklich so was Handgreifliches. Mein Papa ist Hobbyarchäologe immer gewesen, das heißt, ich habe ganz viele Zeit in meiner Jugend wirklich auch so in Steinbrüchen in Skandinavien mit dem kleinen Hammer verbracht und dann haben wir da auch nach Fossilien gesucht und deswegen ist so diese Archäologie für mich da auch mit reingekommen, weil ich so ein bisschen dieses Erlebnis wieder hatte, dass ich an einem Ort stehe, mich lange mit dem immer wieder beschäftige und halt wirklich auch nach was buddle, nach was suche.
Wo früher der Hof war, da war nicht mehr viel. Er musste sich erst alles über Google Maps erschließen. Es war eine Mischung aus Neugier und Unwohlsein, hat er erzählt. Eine Wiese, also so ein ganz alltäglicher Ort, wo Blumen wachsen, wo sich so ein großes Unrecht abspielte, dass man da gar nichts sieht, wenn man nichts davon weiß. Dann ist es eben nur eine Wiese.
Also ganz anders als Orte, die pädagogisch und wissenschaftlich schon bestens aufbereitet sind, also wo man weiß, da geschah etwas, wie zum Beispiel in KZ-Gedenkstätten.
Ich sag mal, es gibt hier diesen Begriff Dark Tourism, also dass man auch so gewöhnt ist, man kommt dahin, es hat irgendwie ein gewisses Gefühl, es ist vielleicht auch ein bisschen unheimlich, ein bisschen, es hat was Gewalttätiges, da sind irgendwie die Stacheldrahtzäune und dann sieht man in den Ausstellungen irgendwelche Folterinstrumente oder Waffen oder sowas und es sieht alles ganz hart und ganz kalt aus. Und deswegen war es wirklich so ein sehr krasser Bruch für mich, dass ich dann da hingekommen bin. Lesumbrook, das ist ein Teil von Bremen-Nord und das ist heute komplett Naturschutzgebiet und wird als Fallobstwiese ja bewirtschaftet oder als Streuobstwiese. Und das war für mich sehr schwierig, quasi auf diesem Ort anzukommen und so Spuren des Hofes dann zu finden, weil ich mir immer gedacht habe, die Sonne scheint, da hängen pralle Äpfel am Baum, irgendwie ist das komisch, dass man irgendwie jetzt versucht, hier einem Fall von so einem schlimmen nationalsozialistischen Unrecht nachzukommen. Gleichzeitig hatte das für mich aber auch, je länger ich darüber reflektiert habe, halt auch was sehr Logisches, dass halt die Natur auch sehr leicht es uns macht, quasi solche Sachen zu vergessen, indem sie halt einfach ganz gnadenlos über alles drüber wuchert, was wir nicht aktiv bewahren. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, der für mich bei dieser Arbeit Luise halt ganz elementar war, dass es darum geht, diese Geschichte und diesen Ort, das nochmal für mich zusammenzuführen und dann auch wirklich aktiv zu bewahren.
Aber da war ja noch mehr. Für sein Buch ist Stefan auch nach Polen gefahren, nach Falków, wo Valerian Frubel herkam, um sich dort mal umzusehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wo er seine Kindheit, die ja sehr kurz war, verbracht hat.
Da habe ich wirklich gemerkt, als ich da auch spazieren gegangen bin, auch mit der Kamera, ich habe da auch ein, zwei Fotos gemacht. Das war so unangenehm für mich. Also es ist ja total irrational zu denken, dass einen da irgendjemand erkennt oder mit der Geschichte in Verbindung bringt. Aber trotzdem bin ich da lang gegangen und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn irgendjemand mitkriegt, dass du Deutsch sprichst, wenn irgendjemand gesehen hat, dass du ein deutsches Kennzeichen hast, dann kommen vielleicht die Leute ja gleich da drauf, dass du was zu tun hast mit diesem Fall von dem armen Jungen damals. Und in diesem Augenblick hat sich eigentlich das alles so verdichtet, dass ich gemerkt habe, es war schon so ein Schuldgefühl da, so ein ganz massives, dass ich gedacht habe, dieser arme kleine Junge, der mit gerade mal frischen 16 Jahren nach Deutschland verschleppt wird und dann wegen einer Lappalie und so einer inneren Härte vielleicht dann auch von Luise und ihrer Mutter, die ja damals noch gelebt hat, oder ihren Geschwistern dann auch so Schreckliches durchleiden musste und dann im Endeffekt durch das Fallbeil hingerichtet wird. Wie kann ich das irgendwie mit mir vereinbaren und dann da auch noch darüber nachdenken, mich mit den Nachfahren zum Kaffee oder Tee hinzusetzen? Das hat damals bei mir im Kopf gar nicht funktioniert und hat richtige Panikreaktionen hervorgerufen. Und halt wirklich sich dann auch die Zeit zu lassen, über die Jahre sich emotional mit dem Thema zu beschäftigen und auch zu der Realisierung zu kommen, wenn du etwas tun willst in Gedenken an diesen Menschen und an diese Taten. Das ist meine Überzeugung, dass es dann wirklich wichtig ist, diesen Transfer auf die heutige Zeit hinzukriegen und zu sagen, ja, ich kann das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen, aber ich kann dafür sorgen, dass eben solchen 16-jährigen kleinen Jungs, die halt irgendwie heute irgendwo leben und Ähnliches durchleiden müssen, die durch Krieg oder durch sonstiges Unrecht durch müssen, solchen Menschen halt zu helfen. So, sei es dadurch, dass man sich politisch engagiert oder dadurch, dass man halt immer wieder andere Leute auch dafür sensibilisiert, wie schnell halt so eine Geschichte halt auch eskalieren kann und man in so eine unmenschliche Mittäterschaft halt auch einrutschen kann.
Stefan Wegers Buch wird demnächst noch einmal aufgelegt und es gibt dazu auch eine Ausstellung mit den Bildern aus dem Buch, die derzeit in verschiedenen Gedenkstätten zu sehen sind. Im kommenden Jahr vielleicht auch im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, das Christine Klauning leitet. Bei ihr und ihren MitarbeiterInnen melden sich ja immer wieder Enkelinnen und Enkel aus Deutschland, aber auch aus Polen und aus Russland, aus Frankreich, die mehr über das Schicksal ihrer Großeltern wissen wollen. Hat das denn jetzt zugenommen?
Christine Klauning sagt, dass das Interesse schon länger konstant groß ist und dass das auch immer was damit zu tun habe, ja, wie der Diskurs in einzelnen Ländern gerade laufe.
Wir stellen zum Beispiel fest, dass seit etlichen Jahren verstärkt Anfragen und auch Besuche aus den Niederlanden kommen. Also das heißt, dort ist das Thema jetzt mehr angekommen, wenn man so will, und auch in den Familien wird mehr dazu recherchiert. Es war ja auch nicht so, dass in den Heimatländern der verschleppten Menschen, die zur Zwangsarbeit nach Deutschland kamen, dass das dort ein großes, breit diskutiertes Thema war. Also auch dort sind diejenigen, die zurückgekehrt sind oder auch die, die den Krieg nicht überlebt haben, oftmals nicht als Opfer anerkannt worden, weil eben in vielen europäischen Ländern das Widerstandsnarrativ vorherrschend war und die Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen eben dann doch vielfach als Kollaborateure galten oder als welche, die sich ohnehin freiwillig gemeldet hätten. Also das heißt, es gibt auch in den jeweiligen Herkunftsländern ganz unterschiedliche Narrative, die dafür verantwortlich waren, dass es auch dort oft sehr lang gedauert hat, bis das Thema Zwangsarbeit thematisiert werden konnte.
Das ist ja interessant. In Deutschland war es ja nach 45 jahrzehntelang kein Thema.
Ja, im Grunde wurde das komplett ausgeblendet, meint Christine Glauning.
Das ist umso überraschender, als es ja in den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozessen durchaus Anklagepunkt war und Fritz Sauckel wegen der massenhaften Verschleppung von Menschen zur Zwangsarbeit ja auch zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Aber nach der Gründung der beiden deutschen Staaten hat bis nach 1989 das Thema Zwangsarbeit keine Rolle gespielt auf allen Ebenen.
Zum einen hat das auch was damit zu tun, weil die Deutschen eben mit sich selbst beschäftigt waren, also die eigenen Verluste, ausgebombt, Flucht und Vertreibung. Es gab kein Unrechtsbewusstsein dafür, dass man ja sagte, ja, ZwangsarbeiterInnen waren auch Opfer der NS-Diktatur. Also bei Einzelnen schon, da gab es schon kleinere Initiativen, die diesen Ausgleich wollten, aber die fanden eben politisch in dieser Zeit nach dem Krieg, lange Zeit nach dem Krieg, kein Gehör. Und zum anderen waren ja die meisten Zwangsarbeiter nach dem Krieg schnell wieder in ihre Heimatländer zurückgegangen und waren weit weg. Da sah man die nicht mehr. Also mal abgesehen von den über 6 Millionen Displaced Persons, um die es in der nächsten Folge gehen wird.
Gilt das für BRD und DDR gleichermaßen?
Die Erinnerungspolitik und die Geschichtspolitik in beiden deutschen Staaten war durchaus unterschiedlich, aber das Thema Zwangsarbeit ist in beiden deutschen Staaten ausgeblendet worden. Es wurde nicht als NS-Unrecht anerkannt und auch einzelne Entschädigungsanträge wurden immer abschlägig beschieden. Zwangsarbeit galt nicht als NS-Verbrechen, sondern als Maßnahme zur Beseitigung des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels. Und diese Kernauffassung hat sich im Prinzip durchgezogen auf allen Ebenen, was die justizielle Ahndung betrifft, Fragen von Entschädigung, aber auch Fragen von Erinnerung.
Christine Glauning erzählt, dass es schon lange gedauert hat, bis man sich dem gestellt hat. Und das war ja zum Beispiel auch beim Holocaust so. Das haben wir ja auch schon in der Folge mit dem Pack gehört. Und auch in dem Entschädigungsgesetz ist es ja immer nur um deutsche Opfer gegangen.
Die große Masse der NS-Opfer waren nicht deutscher Herkunft. Die fielen im Prinzip alle hinten runter. Und es hat sehr lange gedauert, bis da Bereitschaft ist vielleicht zu viel gesagt, weil viel ja auch auf Druck von außen passiert ist, bis da überhaupt NS-Verbrechen geahndet wurden, bis Täter vor Gericht gestellt wurden. Wenn man die Auschwitz-Prozesse sich anschaut oder auch den Eichmann-Prozess in Jerusalem, da ging es überwiegend eben auch um Verbrechen in den besetzten Gebieten. Und die Verbrechen, die im Reich selbst passiert sind, wie eben beim Thema Zwangsarbeit, das wurde erst sehr spät überhaupt in den Blick genommen. Aber man muss dazu sagen, es gab unterschiedliche Globalabkommen in den 60er, 70er und auch noch 80er Jahren zwischen Polen und Deutschland zum Beispiel. Da sind schon Entschädigungszahlungen auch geflossen, die dann zum Teil auch an ehemalige und noch lebende Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen gingen.
Aber habe ich das richtig verstanden? Das ging dann eigentlich doch eher nicht an die einzelnen Menschen, oder?
Die Globalabkommen waren zwischen zwei Ländern, wie zwischen Deutschland und Polen. Und die polnische Regierung hat dann entschieden, an wen die Zahlungen gingen. Aber es war eben nicht so, dass einzelne Überlebende einen Entschädigungsantrag in Deutschland stellen konnten und dafür entschädigt worden sind. Das war erst möglich ab dem Jahr 2000 mit der Errichtung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Allerdings sehr spät, viele lebten nicht mehr. Einzelne Gruppen sind auch ausgeschlossen gewesen, wie die Kriegsgefangenen. Die sowjetischen Kriegsgefangenen haben dann 15 Jahre später nochmal eine Art von Ausgleichszahlung bekommen. Das hat man auch nicht mehr Entschädigung genannt, ein Begriff, der natürlich auch per se problematisch ist. Aber zum Beispiel die italienischen Militärinternierten, eine Sondergruppe der Kriegsgefangenen, ist bis heute auch von Entschädigungszahlungen ausgeschlossen worden. Also das heißt, nur zwischen 2000 und 2006 konnten überhaupt individuelle Anträge gestellt werden.
Dass das Thema überhaupt mal auf den Tisch kam, fing eigentlich erst Ende der 70er Jahre an. Da befassten sich dann auf einmal auch Gruppen der Zivilgesellschaft damit. Zum Beispiel war das großes Thema in lokalen Geschichtswerkstätten. Und etwa zur gleichen Zeit ging zum einen der Blick der Forschung, aber auch der Gesellschaft weg von den jüdischen Opfern hin zu den sogenannten vergessenen Opfern. Damit meinte man die, die bis dahin von einer Entschädigung komplett ausgeschlossen wurden, wie eben ZwangsarbeiterInnen, Sintize und Romja, Homosexuelle, Kriegsdienstverweigerer und so weiter. Also interessanterweise allesamt Gruppen, die in den 70er Jahren auch immer noch diskriminiert wurden und diese Benachteiligung auch nicht länger hinnehmen wollten.
Und das wurde dann ab den 80ern von verschiedenen politischen Initiativen aufgegriffen. Das war ja dann auch die Zeit, wo der Fall Valerian Frubel aufgearbeitet wurde. Also ab da gab es dann langsam eine Bewusstseinsveränderung.
Es gab ja eine breite Diskussion in den 90er Jahren, wo zum ersten Mal in der deutschen Öffentlichkeit über das Thema Zwangsarbeit diskutiert und auch debattiert wurde. Und natürlich wurde dann auch klar, dass wir hier es auch mit einem Massenphänomen zu tun hatten, dass unter Umständen auch noch Millionen ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen lebten. Und man muss auch ganz klar sagen, die deutsche Wirtschaft war erst nach langen Verhandlungen und auch nach Druck von außen und den drohenden Sammelklagen in den USA überhaupt bereit, in diesen Entschädigungsfonds einzuzahlen. Also das heißt, das war kein Selbstläufer. Und nur der Druck und vielleicht auch die Furcht, dass Absatzmärkte verloren gehen könnten, und die späte Einsicht, dass diese Entschädigung in Anführungszeichen eigentlich eine Minimallösung ist zu diesem Zeitpunkt, hat dazu geführt, dass diese Regelung gefunden werden konnte.
Und dann wurde eben nach langwierigen Verhandlungen die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gegründet, die die Ausgleichszahlungen an ZwangsarbeiterInnen regelte.
Woher kam das Geld dafür?
Also zu dem Entschädigungsfonds trugen die deutschen Unternehmen nur die Hälfte. Die andere Hälfte musste die öffentliche Hand zuschießen. Eine Summe von 5,2 Milliarden Euro. Die ehemaligen ZwangsarbeiterInnen und Zwangsarbeiter erhielten maximal 7.700 Euro pro Person. Wenn man die Zahlungen der einzelnen Wirtschaftsbetriebe in das Verhältnis setzt zu dem, was die ja auch profitiert haben, ja, sind das echt geringe Beträge gewesen, die man ja dann auch noch steuerlich absetzen konnte.
Wie viele Unternehmen haben denn mitgemacht?
Ja, Unternehmen, die an Zwangsarbeit beteiligt waren oder deren Nachfolgeunternehmen, das sind etwa 6.500 Firmen, kleinere vom Aachener Maschinenbauer bis zum Nürnberger Biergarten, aber auch große, Agfa, Balsen, BASF, Bayer, Bosch, Opel, Siemens, ThyssenKrupp, aber oftmals auch erst auf öffentlichen Druck. Friedrich Christian Flick zum Beispiel, einer der Erben des Flick-Konzerns, zahlte 5 Millionen Euro in den Fonds ein, aber erst nach langer massiver Kritik, weil er das erst ganz lange abgelehnt hatte. Alle Firmen sind detailliert auf der Seite der EVZ-Stiftung übrigens aufgeführt. Also den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes.
Also die Reaktion derjenigen, die eine Entschädigung bekommen haben, ist ganz unterschiedlich. Also man kann das schlecht über einen Kamm scheren. Es gibt Überlebende, die haben gesagt, für mich war es wichtig, dass es anerkannt wurde. Andere haben gesagt, ich habe jahrelang umsonst gearbeitet, meine Gesundheit ruiniert, diese Summe ist lächerlich, die ich dafür bekommen habe. Aber ich denke, als Zeichen, als Signal war diese Entschädigung wichtig. Und es war auch wichtig, was an Initiativen überall in Deutschland umgesetzt wurde. Also gerade in den 90er Jahren haben sich an vielen Orten in Deutschland Menschen damit beschäftigt und haben angefangen zu suchen. Und es war, muss man dazu sagen, ja auch ab der 90er Jahre zum ersten Mal auch wirklich möglich, gerade in Osteuropa Kontakt aufzunehmen.
Wer da noch mehr lesen, hören und sehen will, dem haben wir auch dazu einige Links in die Shownotes gepackt.
Wir müssen noch zur Recherche kommen. Wenn ihr Großeltern habt, die Zwangsarbeiter waren, da hat Christine Glauning sehr gute Tipps, denn natürlich werden die wenigsten von euren Verwandten so gut dokumentierte Schicksale haben wie Valerian Wrubel.
Also wir bekommen schon auch viele Anfragen, gerade wenn es um Fragen der Schicksalsklärung geht, dann haben die Anfragenden oft auch nur rudimentäre Informationen, wissen nicht genau, wo die Großmutter oder der Großvater eingesetzt war. Manchmal gibt es auch kaum Daten. Das Geburtsdatum hat man vielleicht, aber es ist oft dann auch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und wir versuchen, Hilfestellung zu leisten, gerade wenn auch Anfragen aus dem europäischen Ausland kommen. Dann sind dann Namen eben nach dem Gehör aufgeschrieben worden und man muss erstmal herausfinden, wie hieß denn der Ort eigentlich damals und wie heißt er heute. Und dann muss man anfangen zu suchen, beziehungsweise den Anfragenden zu sagen, naja, da gibt es ein Gemeindearchiv, da gab es eine Firma XY, die Zwangsarbeiterin eingesetzt hat, da könnte man suchen. Also es ist oft eine mühsame Spurensuche, auf die man dann geht.
Und was macht man dann?
Zwangsarbeit wurde zwar zentral gesteuert, aber verwaltet wurde sie lokal bzw. regional. Das heißt, der erste Weg geht in die lokalen und regionalen Archive. Und dadurch, dass fast alle Verwaltungen unterschiedlich involviert waren, sind Daten von Einwohnermeldeämtern oder Standesämtern, Arbeitsämtern, Gewerbeaufsichtsämtern, Friedhofsämter und. Also die ganzen regionalen, kommunalen Verwaltungen sind per se Quellen, sofern sie noch überliefert sind, weil eben diese kommunalen, zivilen Verwaltungen gerade für die Gruppe der zivilen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen zuständig waren. Bei den Kriegsgefangenen, was die Wehrmacht, das heißt, da sucht man dann in der Tat bei der sogenannten Wehrmachtsaufkunftsstelle die Daten von deutschen Soldaten, aber eben auch von ausländischen Kriegsgefangenen erfasst hat und heute eine Abteilung des Bundesarchivs ist.
Das stelle ich mir jetzt schwierig vor, wenn man der deutschen Sprache nicht mächtig ist und auch nicht weiß, wie hier so Verwaltungsstrukturen organisiert sind.
Dafür sind wir ja da. Also das heißt, wir können erstmal so ganz grundlegende Fragen auch klären. Wie war der Status? Wo kann man theoretisch überhaupt suchen? Was sind die Möglichkeiten?
Also das heißt, man schreibt Ihnen am besten eine E-Mail.
Man schreibt uns am besten eine E-Mail und dann versuchen wir herauszufinden, ob wir hier vielleicht selbst bei uns im Archiv Informationen haben. Aber es ist leider nicht so, wie sich das manche Anfragestellerinnen wünschen, dass wir hier die große Datenbank haben mit 13 Millionen Namen, wo wir dann direkt mit einem Klick sozusagen Auskunft geben können. So ist es nicht. Aber es gibt eben Methoden und Mittel und Wege und wir haben auch eine gut sortierte Bibliothek. Manchmal findet man doch auch noch was in der regionalgeschichtlichen Forschung, was wir dann weitergeben können.
Und vieles klärt sich dann eben auch leichter im persönlichen Gespräch.
Also gesetzt den Fall, es kommt eine Anfrage aus Polen von einem Enkel einer polnischen Zwangsarbeiterin, die sagt, mein Großvater war irgendwo in der Nähe von München in der Landwirtschaft eingesetzt. Das ist natürlich eine schwierige Anfrage, weil die relativ allgemein ist. Dann würden wir erstmal versuchen herauszufinden, auch im direkten Kontakt mit der Enkelin, ob es mehr Informationen gibt, ob sie den Namen und den Geburtsort und das Geburtsdatum übermitteln kann. Das ist eigentlich das Erste, dass man versucht, so viel wie möglich individuelle Daten zusammenzusammeln. Und was Polen anbelangt, wir kooperieren ja auch mit Einrichtungen direkt in den Ländern. In Polen gibt es zum Beispiel die Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung, die als Partnerorganisation der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft die Auszahlungen vor Ort in Polen selbst durchgeführt hat. Das heißt, die haben eine Personendatenbank Und das wäre der erste Schritt, dort die Anfrage zu stellen, ob in dieser Datenbank dieser Zwangsarbeiter oder diese Zwangsarbeiterin erfasst ist oder ob es dort darüber hinaus noch weitere Informationen gibt. Also manchmal muss man einfach überlegen, welcher nächste Rechercheschritt ist der zielführende. Wir sind manchmal auch einfach so eine Verteilerstation, dass wir sagen, wir haben selbst keine konkreten Unterlagen, aber wir empfehlen eine Anfrage entweder dort in Polen oder auch in Arolsen beim Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes, wo auch Millionen von Personendaten liegen, immer mehr digitalisiert wird, also auch die Suche immer besser wird. Also so versucht man sich innerhalb des Netzwerkes der Erinnerungsorte und der Archive einfach auch weiterzuhelfen. Und anders geht es auch nicht. Also man muss diese Anfragen auch immer versuchen, gemeinsam zu beantworten, weil es gibt keine Stelle, die alle Informationen hat.
Auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle ist das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin.
Ich würde ja gerne Stefan Weger das letzte Wort für heute lassen. Ich fand es echt beeindruckend, wie er klar macht, dass es eben auch wichtig ist, nicht nur die eigene Familiengeschichte zu recherchieren, sondern sie auch mit heute zu verlinken.
Ja, finde ich auch. Zwangsarbeit gibt es ja auch heute. Laut Global Slavery Index der australischen Organisation Walk Free Foundation leben weltweit 40 Millionen Menschen in Sklaverei oder in sklavereiähnlichen Verhältnissen als Arbeitsmigranten, zum Beispiel in Katar, aber auch im Sudan, in Brasilien, in Indien, in Libyen. Ja, halt überall dort, wo der Status von Migranten im Land nicht geklärt ist.
Aber auch bei uns in Deutschland kann man sie ja finden. Also wenn man an Zwangsprostitution denkt und Menschenhandel oder auch an die Arbeitsbedingungen in der fleischverarbeitenden Industrie. Aber es geht Stefan Weger eben auch darum, dass man sich mit den Geschichten seiner Vorfahren im Kopf überlegt, was wir heute für eine Gesellschaft haben wollen.
Ich glaube auch Verzeihen oder Vergebung, Versöhnung, das sind ja alles so diese Worte, die immer in diesem Kontext immer gern kursieren, auch bei Gedenkveranstaltungen oder sowas. Ich glaube persönlich, darum geht es gar nicht. Mir persönlich geht es eher darum, diese Geschichten zu erinnern und daraus auch dann Konsequenzen für heute zu ziehen. Also dass man gerade, wenn sowas passiert wie in der Ukraine oder wenn sowas passiert wie mit den Geflüchteten, die 2015 und 2016 infolge des Syrienkrieges nach Deutschland gekommen sind, dass man da dann wirklich sich auch hinterfragt und sagt, wir haben diese unmenschliche Zeit als deutsche Gesellschaft durchgemacht. Was können wir daraus lernen und was können wir damit mitnehmen? Und was es gerade nichts bringt, ist, wenn man sagt, ja, wir haben unsere erinnerungskulturelle politische Arbeit und die ist quasi Selbstzweck. So, also wir gehen zu Gedenkveranstaltungen als Selbstzweck. Wir gehen zu Schulführungen durch KZ-Gedenkstätten als Selbstzweck, damit wir mal da waren und damit wir da uns entsprechend dem, wie es sozial gefordert wird, verhalten haben. Und dann gehen wir wieder nach Hause und dann rufen wir trotzdem bei der Polizei an, wenn irgendwie arme Geflüchtete unter der Brücke schlafen oder wir reden schlecht über Menschen, die halt in Obdachlosigkeit leben und irgendwie betteln müssen und sowas.
Ja, das ist dann so ein Selbstzweck, der dazu führt, dass man sich auf der richtigen Seite fühlen kann.
Ja, aber sobald die eigene Komfortzone in Bedrängnis kommt, dann hört der Spaß eben doch auf.
Und nächstes Mal, da geht es auch um die Folgen von Zwangsarbeit, aber was sie für Betroffene bedeutete, die sich eben nicht einfach so wieder in den Zug setzen konnten, um nach Hause zu fahren, wenn sie überhaupt nach Hause noch gekommen sind.
Ja, weil es das Zuhause nicht mehr gab und die Freunde und Familie auch nicht und sich auch das politische System geändert hatte. Kurz gesagt, es geht um Displaced Persons und das ist ein einfacher Begriff für rund 6 Millionen Menschen, die alles andere als eine homogene Gruppe waren. Das wird uns alles Florian Urbański erzählen. Seine Großeltern waren nämlich Displaced Persons aus Polen und deren Schicksal hat auch seines ziemlich beeinflusst.
Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann schaut doch mal auf unsere Webseite. Da könnt ihr zum einen die Geschichte anderer EnkelInnen nachlesen und erfahrt mehr über unsere Wissenschaftler. Viele haben auch für euch kurze Videos aufgenommen mit den wichtigsten Recherchetipps für ihren Bereich. Und unter anderem auch Christine Klauning vom Dokumentationszentrum Zwangsarbeit.
Ja, und da kann ich ja nur noch sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter und Instagram. Da sind wir zu finden unter @gesternistjetzt.
Und wie immer freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcasts. Denn Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war unser Podcast Gestern ist jetzt. Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Livlin Rechtenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.